So, in this practice of meditation, I recommend you to go through the same procedure roughly every time to make sure that the foundations are properly established before you do anything else. The most important part of this is to be very patient with yourself and just sit back and allow things to settle down. And as you do that, as you watch your body with a sense of gentleness and kindness, usually the body relaxes by itself. Make sure you take time to do this, because as you do that, the mind also tends to settle. And then the mindfulness tends to arise from this feeling of gentleness and patience. And when mindfulness arises in this way, it becomes stable, and it becomes very easy and natural. No willpower is required.
Im Verlauf dieser Meditation ist es zu empfehlen, jedes Mal denselben Ablauf zu folgen. Und das Wichtigste ist, dass man viel Geduld mit sich selbst hat, dass man sich zurücklehnt und dass man den Körper erlaubt, sich zu entspannen. Und der Körper hat normalerweise die Tendenz, selber ruhiger zu werden. Und dann hat auch der Geist die Tendenz, ruhiger zu werden. Und die Achtsamkeit kann sich ganz natürlich entfalten. Und wenn sie auf diese Art entfaltet wird, dann ist sie normalerweise auch stabil und bildet eine stabile Basis.
one of the critical things on this path into meditation that is to be able to feel the pleasure of the present moment, if you like, turning the present moment into the pleasant moment. And the way to do that is often just to nudge your perceptions a little bit. No need for much willpower or anything like that. Just a very tiny nudge of your perception. Just a sense of being so fortunate that being here, being in a place which is peaceful and quiet, being away from all the burdens of your ordinary life. Oh, what sense of release it is to be in such a simple atmosphere where nothing is happening except you sitting on the cushion right here, right now.
Eines der entscheidendsten Dinge auf diesem Weg in die Meditation hinein ist, dass man einen Weg findet, das Gefühl von innerer Freude zu entwickeln. Und eine Möglichkeit ist, dass man die Wahrnehmung ein kleines bisschen in eine bestimmte Richtung lenkt. Nicht mit viel Willenskraft, aber ein kleines bisschen die Wahrnehmung darauf lenken, dass wir hier an einem ruhigen Ort sitzen, dass wir auf dem Kissen sitzen, dass es nicht weiter zu tun gibt, dass wir von unseren ganzen Verpflichtungen und Belastungen mal weg sind und hier an diesem friedlichen, ruhigen Ort sind.
And again, we're coming close to the end of the meditation. But before we come to the very end, try again to ask yourself, how do you feel now? And if you feel more peaceful and relaxed than when you started, then ask yourself why that is the case. What are the perceptions that you have given rise to? What are the things that you have let go of? Try to understand the process and the mechanics of the meditation process.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende der Meditation. Und bevor wir ganz abschließen, fragt euch, oder schaut nach innen und schaut nach, ob ihr euch ein bisschen friedlicher fühlt, ein bisschen entspannter als am Anfang. Und wenn das der Fall ist, dann spürt einfach nach, wie ist das zustande gekommen, welche Wahrnehmungen habe ich jetzt gehabt während der Zeit und was habe ich loslassen können, dass ihr nach und nach den Vorgang der Meditation besser versteht.
Okay, did we go over the questions? Wow. Okay, that's very good for a small group. Okay, so let's fire away and see what happens. So, what is the best translation to read in English? Maybe, what's the best translation to read in English? Okay, maybe went for Bhante Sujato and listened to the Sutta lectures on YouTube by the holy trio, you, Bhante Sujato, and Ajahn Brahm. Thank you. Okay. So, the best translation to read in English that is available now, I would say, is Venerable Bhikkhu Bodhi's translation. So, generally speaking, very reliable. He's a very careful scholar. He does things with great care, so usually very, very nice. Sometimes his translations are perhaps a bit technical, and he uses language that might be difficult to understand, but generally speaking, I think it's very, what you get there is very true to the Pali, and that is what is the most important thing. And if you read some of Bhikkhu Bodhi's translations and you compare them over time, you see, for example, how he translated the Majjhima Nikaya, the middle-length sayings, then he moved on to the connected sayings, and now the Anguttara and the numerical sayings, and you can see how his language has shifted over time and become more reader-friendly, more kind of user-friendly, if you like. And I think this is one of the most important aspects of a good translation, is that it's user-friendly, easy to understand, applicable, something that you know what you're dealing with once you see this. And I think this is going to be one of the great things with Bhante Sujato's translations. When they come out, they're going to be quite simple and quite straightforward. That is the theory anyway. We'll see what happens when it actually arrives. So that is going to be nice, I think, when those translations come out. So we'll see what happens. And in the meantime, I agree with you, sometimes it's also very useful to listen to sutta teachings by people who know a little bit about the suttas, at least initially, until you get a kind of feeling for the suttas yourself. It's not very handy to have some guidance on how the suttas actually work. I think that is certainly very useful. Do you want to see the question? Okay. Yeah, sure. Yeah.
Was ist die beste englische Übersetzung, um Sutras zu lesen? Möglicherweise soll man warten, bis man die Sutras ist es gut, auch bei der Sutras-Übersetzung zu warten und auf YouTube Sutras-Vorträge anzuhören. Von dem heiligen Trio Adam Pamali, Pantikulat und Adam Ram. Vielen Dank. So, und die Antwort lautet, die beste Moment verfügbare Übersetzung auf Englisch ist die Übersetzung des Erwünschten Bodhi, die manchmal vielleicht nicht so ganz einfach zu lesen ist, weil die Sprache etwas technisch ist, aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr gute Übersetzung. Man kann auch eine Entwicklung sehen über die Zeit. Der erste Band, den er übersetzte, war der Majjhima Nikaya, die mittlere Sammlung. Danach Sankhita Nikaya, die probierte Sammlung. Und das letzte, was er gemacht hat, war das Anguttara Nikaya. Und da kann man sehen, dass die Sprache sich zu mehr benutzerfreundliche Ausdrucksweise gewandelt hat. Und das ist ein wichtiges Kriterium für eine gute Übersetzung, dass es auch gut zu lesen ist, und das ist auch eines der Kriterien, die Pantipitato bei seiner Übersetzung jetzt anwendet. Und wenn sie rauskommen wird, dann wird das sicher eine gute Sache sein. Und es ist auch sicher empfehlenswert, Sutra-Vorträge anzuhören, zumindest solange man, bis man selber mit den Sutras mehr vertraut ist, dass man so ein bisschen Anleitung und Führung hat, das ist sehr hilfreich.
Okay. So, good. Here is a question. Somebody wants to take the 8 precepts in the morning before the chanting. So, presumably, every day, is that right? You take the 8 precepts every day? I personally think it's not really required to do these things every day. In my opinion, after a while it gets almost a bit too much. Maybe we should have done it at the beginning, because these days I usually assume that people know what the precepts are. So it isn't really required to take them in the beginning even. That's kind of my idea with this sense. But if you wish, maybe we can do it once at least, maybe tomorrow morning. If people want that, that's fine. We can do that. At least for those who want to do it, you're more than welcome to do this. Maybe we can do it as part of the chanting tomorrow morning. And if you feel that you know what they are, you don't want to do it, that's okay. You don't have to come. But we'll do it one time tomorrow morning. And once you take them once, that's sufficient. I don't think we have to take them every day, because after a while it gets kind of, it's not really required, I think. Yeah. So I hope you're okay with that. Yeah.
Die Frage war, morgens vor dem Chanting die 8 Ewigregeln nehmen sollten. Und die Annahme war, dass es jeden Tag geschehen soll. Und die Antwort ist, meiner Meinung nach ist das nicht notwendig, das jeden Tag zu machen, und ich habe es auch am Anfang nicht gemacht. Wir hätten es vielleicht einmal am Anfang machen können, aber heutzutage gehe ich davon aus, dass die Leute wissen, worum es sich handelt bei diesen Ethikregeln, und dass es nicht notwendig ist, das explizit nochmal zu rezitieren. Aber wir können, wenn es gewünscht ist, morgen früh dann einmal machen im Rahmen des Chantings. Und wer das nicht mitmachen möchte, muss auch nicht mit ihm kommen.
Next one. Dear Ajahn, for a non-English person, the word volition is difficult to understand. Oh, yeah. Okay, so it's difficult to understand. Does it only mean to will something? It is often used in the suttas, and it keeps on confusing me. Thank you. Yes, that is a very good point. That sometimes the words that I use are actually quite hard to understand, and especially for people who don't have English as a first language, it can be very, very hard. And I think this is one of the reasons why Bhante Sujato is trying to translate things into a simple way. Because if it is simple, a lot of people these days read the suttas who have English as a second language, and it's incredibly useful to have that language accessible to every nationality, so to speak. Yeah. So that is a very important point. So volition is really just the will. That's really all it means. It's the doer inside, right? The agent inside. That's what is the volition is all about. So every time we come across the word volition, we can just change the translation into will. And if you translate it into will, you would be roughly right. It would be right, essentially, every time we come across it. So in this particular case, the word behind that is the word chetana in Pali, and the word chetana often translated as intention. So intention also very closely related to this, right? You're intending something, it means that your mind is moving towards something, which is very similar to the idea of will, which is also very similar to the idea of choice. And I think Adan Sujato is actually using the word choice to translate. I think it is chetana that he translates as choice. So all of these things are very closely related to each other. So once you have a rough idea of what it means, it makes it, as you say, much easier. Okay.
Frage betrifft das englische Wort volition für jemand, der Englisch nicht als Muttersprache hat, ist es schwierig zu verstehen und bedeutet es einfach to will, also etwas wollen. Und es wird in den Zutaten häufig benutzt und ich bin ein bisschen immer noch verwirrt davon. Und die Antwort ist ja, das Wort volition kann man eigentlich mit dem englischen Wort will, mit dem deutschen Wort der Wille, einfach übersetzen, dann trifft man das schon richtig. Und es ist auch richtig, dass in vielen Übersetzungen Ausdrücke vorkommen, die nicht so einfach zu verstehen sind. Und das ist auch eines der Anliegen, die Bhante Sujato bei seinem Übersetzungsprojekt hat, dass es auch für nicht-englische Muttersprachler gut zugänglich und gut verständlich ist, weil das einfach sehr wichtig ist, dass man einen sprachlich guten Zugang zu den Sutras findet. Ein anderer Aspekt, das ist also das Pali-Wort, das mit Volition oder mit Wille jetzt übersetzt wird, ist Chetana und es wird häufig auch als die Absicht übersetzt. Wenn man eine Absicht hat, heißt es, der Geist sich in eine bestimmte Richtung orientiert. Also das ist dasselbe, wie wenn man etwas will oder auch wenn man eine Entscheidung trifft. Und quasi Sujato, wenn Ajahn Brahmani sich recht erinnert hat, dann ist seine Übersetzung für das Wort Chetana Entscheidung oder eine Wahl, die man trifft.
Okay. Very good. Okay, so next one. Dear Bhante, regarding the five mental powers, these are the Panchabala I mentioned earlier, are these something one should aim to develop in some way as part of one's normal practice? Or is it a side effect of practicing the other 37 aids to awakening? Thank you. So these five powers is basically the same thing as the five indriyas or the five faculties. These are, as I said before, these are basically things that arise once you become a stream mantra, once you become an Aryan. These become powers that are part of you. It becomes part of your psychological makeup, who you are, right? Once you are an Aryan, because you have seen the path, it means that the path is part of who you are as a person. So your faith is absolutely confirmed, it is absolutely solid, because you know what you are, you know what the Buddha's teachings are about, yeah? And the five powers, of course, they start off with faith. So because faith is absolutely solid, absolutely unshakable, it means that the rest of the powers follow as a consequence. So these are established in your mind, and they're not really something you have to worry about. So should we develop these things as the part of the path? Yes. And of course, it happens pretty much automatically. The idea of faith is developed, or confidence is developed, as you read the suttas, yeah, as you hear the word of the Buddha, as you practice and you get some confirmation that it actually works, then these things become really established. And one of the most important things, as far as I'm concerned, with the whole Buddhist practice, is to come back to the suttas, to inspire yourself, to listen to good Dhamma talks, which actually reflect the word of the Buddha in the suttas, and to allow that to inspire you and to lift you up and to remind you what the teachings are. Basically to brainwash you, right? Are you ready to be brainwashed? You have no choice, right? Brainwashing happens anyway. You can be brainwashed this way or that way. So you use a good brainwashing here. And that good brainwashing, of course, is the word of the Buddha. And as you do that, your confidence and your faith gets a solid foundation. So come back to this again and again and again. And then the commitment and the perseverance on the path, it arises from that. And then, of course, your from that faith and confidence at the beginning, all the other of the five factors of the five powers, they actually arise from that. Of course, the reality is, of course, that we also practice things like mindfulness apart from that. But it is really the foundation of this is the confidence and faith that arises from understanding these teachings.
Also die Frage betrifft die fünf geistigen Kräfte, die heute schon erwähnt worden sind. Sind die etwas, was man eigens entwickeln sollte auf eine bestimmte Art, oder sind sie einfach Bestandteil der normalen Praxis und oder ist es fast eine Nebenwirkung, wenn man die übrigen Aspekte der 37 Hilfen zum Erwachen. Und die Antwort ist, dass diese fünf geistigen Kräfte sich entwickeln in dem Moment, wo man in den Strom eintritt, das heißt, wo man ein Arya wird, da sind diese Kräfte fest etabliert. Das heißt, das Vertrauen, das ist die erste Kraft, und das wird unerschütterlich in den Buddha und in den Weg, wenn man diesen Weg tatsächlich selbst gesehen hat. Natürlich übt man bestimmte Aspekte der dieser fünf Kräfte auch nochmal separat, zum Beispiel die Achtsamkeit, aber im Prinzip, wenn das Vertrauen unerschütterlich ist, dann entstehen daraus auch die anderen Kräfte. Das ist etwas, was sich automatisch entwickelt. Okay, ich denke, das wissen Sie, Sie haben es.
Das sind die Dhammas.
Ah ja, genau. Dass man Dhamma-Vorträge anhören soll und darauf Inspiration finden soll, die das Vertrauen für sich stärkt und aufbaut. Und dass das auf diese Weise ist, wenn man das immer und immer wieder anhört oder liest, dass das Vertrauen dann sich entwickelt.
Okay, good. Okay, so the next one, dear Venerable Ajahn Brahmali, which criteria should be applied to assess whether insights are true? Thank you. And that's a very good question, because very often you hear about people who think they have all kinds of insights. Are they really to be relied upon or not? And how do we actually know that? And the answer is usually quite simple. Insights come in all kind of quantities and qualities, from the very simple insights. Kind of very simple thing. You're sitting there meditating, you realize that your mind is going in the wrong direction. So wrong direction. Okay, guide it in a different way. And bang, the mind settles down as a consequence. And then you have the kind of the middling insights, which kind of lead to even deeper samadhi. Then you have the really profound insights towards the end of the path, where actually what you see is you see the three characteristics of existence. And how those characteristics apply to yourself, to your mind and the body. And generally speaking, any insight that is worth anything, any insight that actually does anything, it changes you right in the present moment, and you become more peaceful, you become more calm. Because insight means letting go, right? Insight is all based on the idea of seeing things in the right way. And when you see things in the right way, it always leads to letting go of things. And letting go, less attachment, less craving, always results in a peaceful state of mind. And this is a very, very useful thing to remind yourself. And this is why in Buddhism, insight and calm are two sides of the same coin. If you become more calm, you have more clarity. You have more seeing things according to reality. If you have more seeing things according to reality, you have more peace and calm. So these two things almost always must go together. And they can be measured in terms of each other, if you like. And of course, ultimately, if you have a really, really profound insight, it will also bliss you out in a very powerful way at the same time. This is how you know what's going on, roughly. Okay.
Okay, thank you. Was sind die Kriterien, die man anwenden soll, um zu beurteilen, ob die Einsichten, die man hat, tatsächlich wahr sind? Das ist eine wichtige Frage, weil viele Leute das Gefühl haben, sie haben Einsichten gewonnen, aber es ist auch nicht immer klar, dass es wirklich sowas Reales oder Tatsächliches ist. Und die Antwort auf diese Frage ist, dass es Einsichten in allen Kategorien gibt, kleine, mittlere, große, die ganz tiefen Einsichten. Und eine kleine Einsicht wäre zum Beispiel, wenn man während der Meditation merkt, der Geist geht irgendwo in die falsche Richtung und man korrigiert das, lenkt die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung, dann spürt man sofort, dass es innerlich friedlicher und ruhiger wird. Oder die mittelgroßen Einsichten, die dazu führen, dass der Samadhi noch wirklich tiefer wird. Was man sagen muss, ist, dass in dem Moment, wo so eine Einsicht da ist, wenn sie wirklich etwas wert ist, dann hat sie einen unmittelbaren Einfluss und verändert uns unmittelbar, dass wir einen tieferen Frieden spüren, dass wir ein inneres Glück spüren. Und es ist auch wichtig zu sehen, Wechselwirkung zwischen der Einsicht und dem Frieden, der inneren Stille, dem Samadhi. Eine Einsicht führt zu tieferem Samadhi und der Samadhi führt zu tieferen Einsichten. Und das ist immer diese Wechselwirkung. Und wenn am Ende des Pfades die ganz tiefen Einsichten kommen und dann kann es auch passieren, dass man so richtig vor Glück überschwappt. Das ist auch ein Teil davon, ein Zeichen, dass es wirklich eine verlässliche Einsicht ist.
Okay. Okay, so next one. Dear Ajahn, could you just very briefly give the definitions of the following factors in the 37 aids to awakening? The four efforts, the four roads to power, and the five spiritual faculties. Thank you. Okay, can try that. But, first of all, we have the five, or the four right efforts, rather. I don't want to add to the Buddha's teachings, right? This is how they gradually expand. I heard he said five, and then you get a commentary which says five right efforts rather than four right efforts. So this is how the teachings gradually change, and you can't really rely on what's going on. So let's get back to the right number, the four right efforts. And the four right efforts are all about how we apply the mind to reduce the defilements. That's what it's all about. So the first of the four right efforts is about if an unwholesome state has arisen in the mind, it's how to abandon the unwholesome state. If an unwholesome state has not arisen in the mind, it's how to make sure it does not arise again in the future. How to maintain the mind free from actually abandoning it, and I think to maintain the mind free from it, and then to give rise to wholesome states, and to then maintain those wholesome states in the mind. I think that's roughly right, unless I've got something confused. So it's all about how to deal with the mind, and to make sure that the mind reaches a maximum amount of purity. That's what the right efforts are all about. This is, as far as I'm concerned, one of the most important part of the entire path of Buddhism. How to learn how to deal with the mind in the right way. And this is something I'm going to talk about quite a bit during the remainder of this retreat. How to deal with things like ill will, how to deal even with sensuality, how to reflect on certain aspects of the Buddhist teachings like death contemplation, impermanence, all these kinds of things, so as to enable us to move the mind towards more a more wholesome state. And once the mind is established in wholesomeness, of course that has a tremendous impact, not just on the mind itself, but on the speech, on the actions and everything else. And also this is where, what makes a massive difference in our entire approach to meditation as well. So this is very very powerful and very useful.
You want to start with that?
so gesehen okay. hat. Ja. Okay.
Die Frage ist, eine Bitte, die verschiedene Aspekte dieser 37 Hilfen zum Erwachen zu erklären. Und als erste sind die vier rechten Bemühungen. Die vier rechten Bemühungen beschreiben im Prinzip, wie man den Geist anwendet, wie man mit dem Geist umgeht, wie man ihn richtig einsetzt. Und dabei geht es darum, dass man unheilsame Zustände, die aufgestiegen sind, los wird. Und wenn keine unheilsamen Zustände aufgestiegen sind, dass man, wie man vorgeht, dass damit auch in Zukunft keine aufsteigen. Und auf der anderen Seite, wie man die heilsamen Zustände zum Aufsteigen bringt und wenn sie da sind, wie man sie weiter aufrechterhält und stabilisieren kann. Das sind im Prinzip die vier rechten Bemühungen und darum wird es im Rest dieses Gesprächs auch noch sehr viel gehen, zum Beispiel wie man mit so einem Unwillen umgeht oder auch bestimmte, wie man bestimmte Betrachtungen anfängt, wie Betrachtungen über den Tod und so weiter. Das wird noch Teil dieses Retreats sein und das ist sehr wichtig, das ist im Prinzip der Kern, Teil des ganzen Pfades, dass man lernt, wie man seinen Geist richtig einsetzt. Das ist das im Prinzip, worum es dann vier Bemühungen geht.
Okay. So that is the first part of this question. The second part is the four roads to power, which I would translate as something the four pathways to maybe to supernormal power, something like that. Indi in Pali tends to refer to the supernormal powers that are supposed to be attainable on this path. And they are all about samadhi practice, different ways of approaching samadhi. So you have the Chanda Samadhi, the Virya Samadhi, the Chitta Samadhi, and the Vimamsa Samadhi. And exactly what the difference is between these things, I must admit, I'm not entirely sure myself. It is kind of slightly unclear for me. But some of them are quite clear, like the Vimamsa Samadhi, which is the last one, is basically attaining Samadhi on the basis of investigation. Vimamsa is like investigation. And this is very similar to what you do in the Satipatthana Sutta, when you investigate at the very end, you understand the hindrances and you understand the seven factors of awakening. And when you investigate those and you get an insight into what they are, you abandon them and bang, samadhi happens as a consequence. So this is one of the ways. The Virya Samadhi, I think, is very straightforward. If you have a very energetic mind, you use that energy to drive you forward in samadhi. Because the energetic mind is the one that is mindful, that already has joy. Joy, energy, and mindfulness are factors that kind of work around each other. So an energetic mind is already a mind that is kind of moving towards samadhi. The last two, the chanda samadhi, chanda means something like desire. So it's almost like samadhi based on a wholesome kind of desire. So this, and I guess the idea behind that is the idea you're driven towards samadhi by a wholesome desire inside of you. Desire is always problematic because desire also can block you from samadhi. So you have to be very careful exactly how this is to be used. But we need obviously a little bit of desire even to come here, right? Even to come here, you have to kind of get on the train or get in your car and drive here. Or some of you have even come from other countries, right? Which makes it even more of a challenge. So you have to have some desire to kind of get you going and get you started with these things. Get you to sit down on the cushion and all of these kind of things. And the last one, Chitta Samadhi. Chitta Samadhi is also quite a strange idea, but Chitta is the mind. So it basically just seems to mean that you are applying the mind or something like that in a certain way that leads to Samadhi practice. It's not entirely clear to me what is meant by that. But something like that seems to be what is meant by these things. So.
Und der zweite Punkt sind die vier Wege zur Macht oder wie es vielleicht besser übersetzt werden, die vier Pfade zu den übernatürlichen Kräften. Das sind Wege, wie man Samadhi entfaltet. Das nennt sich Chanda Samadhi, Virya Samadhi, Chitta Samadhi und Vimansa Samadhi. Und mir ist nicht 100% klar, was mit den einzelnen gemeint ist oder was die Unterschiede sind. Vimansa Samadhi, das bedeutet Samadhi durch Samadhi durch Erforschen, das ist so ähnlich wie es auch im Satipatthana Sutta beschrieben wird, dass am Ende man sich anschaut, wie ist das mit den fünf Hindernissen, dass man sie erforscht und sie am Ende versteht. Und wenn man das Verstehen, wenn das passiert, und dann trägt einen das in den Samadhi hinein. Und Virya Samadhi, das hat mit der Energie zu tun. Wenn der Geist sehr energiegeladen ist, dann ist er auch froh und in der Regel auch achtsam. Diese drei gehen zusammen, Achtsamkeit, Energie und Freude. Und das ist etwas, was uns in den Samadhi hineintragen kann. Chanda Samadhi, Chanda ist Verlangen. Das heißt, das Samadhi, der auf einem heilsamen Verlangen beruht. Und ein gewisses Verlangen ist natürlich notwendig, damit man überhaupt anfängt, etwas zu machen, wie zum Beispiel hierher zu kommen. Da muss man in den Zug steigen oder ins Auto steigen oder die Leute, die von anderen Ländern hierher gekommen sind, haben noch einen größeren Aufwand, um hier anzukommen. Also offensichtlich ist ein gewisses Verlangen auch nötig, damit man überhaupt in die Gänge kommt. Und die vierte Art der Chitta Samadhi, das ist Samadhi auf beruht auf dem Geist. Das heißt, dass man den Geist wohl am ehesten einfach auf die richtige Art und Weise einsetzt, um den Samadhi zu entfalten.
Okay, very good. So, but I think one of the things about these four Iddhipadas is that you don't really have to develop them separately. You can just develop them as part of the rest of the path. So when you develop the mindfulness of breathing and you get into a state of samadhi, that actually is really sufficient, and all of these things will be developed as part of that. It is really, if you're really keen on kind of flying through the air or walking in water, that sort of thing, that's maybe when you have to kind of do it. But if that isn't kind of your prime aim in life, then you're probably okay just to watch your breath and to kind of, you know, do the ordinary practice.
Und das, was man zu diesen vier Wegen zu den übernatürlichen Kräften noch sagen muss, ist es nicht unbedingt notwendig, dass man sich dem extra noch widmet, sondern sie sind eigentlich Teil der normalen Praxis, wenn man zum Beispiel Achtsamkeit entfaltet und dadurch in den Samadhi stärkt und entwickelt, dann ist das einfach Teil davon. Es sei denn, man möchte die übernatürlichen Kräfte wirklich zum Hauptziel seines Lebens machen, wenn man durch die Luft fliegen möchte oder so. Aber ansonsten ist es einfach ausreichend, den Atem zu beobachten und die normale Praxis zu üben.
Okay, so the last one is the five spiritual faculties, the five mental powers. This is what we were just talking about before, but I can maybe expand on that a little bit. So the idea here is that they start off with the idea of faith, of sadha in Pali, faith or confidence in the Buddha's teachings. Actually very interesting, this idea of faith in Buddhism is very different from the idea of faith in most religions, because there is no real distinction in Buddhism between faith and wisdom. The wiser you are, the more faith you have, right? And when you see the teachings for yourself, in other words, you attain the wisdom of understanding what the teachings are, that is when your confidence or your faith reaches a kind of an absolute level, and there's no doubt anymore. So in Buddhism, faith and wisdom actually go together. They're not kind of opposites. In most religions, you will say they're opposites because you have faith despite the evidence, despite, you know, whatever is going on. But in Buddhism, these things are actually things that are the same, pointing in the same direction, if you like, and they go together with each other. Once you have the faith, then from the faith, the energy arises. Right? Confidence in the teachings means that you accept the teachings for what they are, and then you want to act. Yeah, you want to get in there, you want to come on retreats, you want to become a monastic, you want to become a bhikkhuni or a bhikkhu or whatever it is. And that is kind of the second step. So the energy arises. And in Pali, the word energy, virya, is usually the natural energy that arises in the mind as a consequence of right practice or right understanding. So it is not just effort, it actually means the natural sense of the brightness of the mind and the energy of the mind. Yeah, and when you have that natural energy in the mind, you're not just forcing yourself, using willpower or whatever, from that the mindfulness is established. Because when you have energy in the mind is bright, the mind is happy, and with that the mindfulness always arises as a consequence. From the mindfulness in the suttas, satipatthana is always the cause for samadhi. Satipatthana leads to samadhi. That's why samadhi is the next one of these five faculties, the panchindriya. And from the samadhi, that is where you get the panya, the wisdom arising. Yeah, so one of the very important things about all these factors on the Buddha's path, they're all related to each other. One gives rise to the next one. There's a causal sequence from one to the one afterwards. There's either a causal sequence between these factors, or there is a certain hierarchical relationship between them. But in this case, there is a very clear causal sequence. In fact, that is what you find in many of the suttas, where the Buddha talks about these things. It shows the causality, how one of these factors lead to the next one, all the way to the end. So there you are, brief explanation there.
Und das dritte sind die fünf geistigen Kräfte, die wir vorhin auch schon besprochen haben, aber ich kann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das erste ist das Vertrauen oder der Glaube. Vertrauen wird, glaube ich, im Deutschen eher benutzt. Dazu muss man sagen, dass Vertrauen und Weisheit im Buddhismus nicht als Gegensätze zu betrachten sind, sondern dass sie sich gegenseitig verstärken. Also sobald die Weisheit den Pfad gesehen hat, wird das Vertrauen unerschütterlich. In anderen Religionen ist es eher so, dass das Gegensatzpaare sind, dass man etwas glaubt, zum Beispiel, obwohl das Wissen etwas anderes sagt. Aber das ist im Buddhismus nicht der Fall, sondern Weisheit und Vertrauen gehen da Hand in Hand. Und wenn das Vertrauen stark ist, dann entsteht daraus Energie, Virya. Und Virya ist nicht etwas, was mit Willenskraft und mit Anstrengung zu tun hat, sondern es ist die natürliche Energie, die sich entwickelt, wenn man sich inspiriert fühlt, wenn das Vertrauen so stark ist, dass man zum Beispiel beschließt, ins Kloster zu gehen, eine Bhikkhuni oder ein Bhikkhu zu werden, dass man sich dann mehr engagieren möchte, das ist diese Energie, die daraus entsteht. Und wenn die Energie sich entfaltet, dann lässt sie automatisch auch die Achtsamkeit wachsen. Das ist der nächste Punkt von diesen fünf Fähigkeiten. Dann wird die Achtsamkeit stark und so wie es auch im Satipatthana Sutta beschrieben wird, und die natürliche Folge oder da, wo Satipatthana hinführt, das ist Samadhi. Samadhi ist praktisch dann die vierte dieser Fähigkeiten. Und Samadhi, wenn es richtig geübt wird, dann führt dann am Ende zur Entwicklung von Panya, von Weisheit. Und bei diesen Begriffsreihen im Buddhismus ist es so, dass es immer einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Gliedern gibt. Entweder ist es eine Ursache-Wirkungskette oder es ist eine Hierarchie, eine hierarchische Reihe. Und hier ist es ganz klar eine Ursache-Wirkungsverknüpfung, dass ein Faktor den nächsten fördert und begünstigt und entstehen lässt.
Okay, very good. So, okay, next one is, what is the difference between Sukha and Pithi? One difference is the spelling. Yeah, that's one difference between them. Okay, that's not what you want to hear. I know that. So the difference is basically, these are just words. Right? Just like in English, what's the difference between rapture, joy, and happiness? And it's a bit random. What is the difference? Sometimes you say happiness is one thing, rapture is something else. It really depends how you use these words. So what, of course, is important is how they are used in this particular sutta we're talking about this afternoon. And what you see there is, there's a lot of things I should have said about it, but I didn't say, because we only have 1 hour, right? 1 hour is not enough. You need 2 hours, 3 hours. You need a whole retreat as a talk about one sutta like that. But a lot of the interesting things there, one of the things that I didn't mention, which I find is very fascinating about this, and you find it not only in this sutta, but you find it across the board in a large number of suttas, is the idea that virtue is the foundation, sila is the foundation for meditation practice. Yeah, it doesn't say anything there about the hours that you sit. It doesn't say anything about which meditation object you should use. It doesn't say anything about how you should watch the meditation object. It doesn't say that you learn to be mindful over time or anything like that. What it says, and again, it's the same thing. It is sila that is the cause or the condition for mindfulness to be able to arise. So all of those other things are kind of irrelevant, right? It doesn't matter really. It matters a little bit how long you sit. It matters a little bit whether you come on a retreat or not. But that is not the main cause for whether meditation works or not. The main cause is to extend to what you have developed your virtue. And that is why this whole idea of how we use our minds in daily life, on retreat, whatever it is, that is so foundational and so important for meditation to work. But anyway, that's a side issue. But one of those things that I think is so kind of underestimated on the Buddha's path, that is really where the work needs to be done. And if you do the work right in that area, meditation will happen as a matter of course, as a consequence of that. So Piti Sukha, so the idea here is that if you live well, right, you think the right thoughts, you feel good about yourself, you have no regret, as it says in that sutta. No regret does not just mean that you don't feel bad about yourself. Oh, I did this bad thing, that's terrible. That's kind of really heavy kind of regret. But even if you have a little bit of regret and you sort of, you know, you did something that wasn't quite right, you may not think about it afterwards. But what it does, it dampens the mindfulness. It dampens the energy in the mind. And it's like you become a little bit darker inside of you, not as bright as it would otherwise be here. This is also an aspect of regret, of vipatisara is the Pali word for this. And the less regret you have, then the more the natural joy arises in the mind. And the joy at the very beginning is called pamuja. And pamuja is the joy that you can feel sometimes in ordinary life, right? You walk around, you feel really light, you feel really happy about things, because you know that, well, sometimes you don't know anything, you just feel happy, yeah. That's great. You feel wonderful. Life is just great. Everything kind of skipping around until something bad happens and you get in a bad mood and things kind of jump around like this. But then when you do your meditation practice, you can take that pamuja to a deeper level. And the first step of that deeper level is really piti. So piti really is just a strengthening of the pamuja, of the ordinary gladness that you can have in ordinary life. Yeah, and so often it is felt as a kind of physical pleasure, a physical thing going coursing through the body sometimes. And it's a very kind of intense kind of pleasure when these things happen. Sometimes you can even feel piti in ordinary life when you're walking around, but usually you get these things in meditation practice. When you have, this kind of physical pleasure, it's obviously part of the mind as well, but it's felt in the body. Then when you keep on meditating, this then starts to calm down. It becomes more peaceful. And that peace that arises after piti, that is called tranquility. It's a pasadi is a Pali word for that. And that pasadi is where you start to feel really solid in your meditation practice. You sit there and you feel like this rock and you don't want to go anywhere because it's just so, it is so satisfying. You feel so content to what is happening in the present moment. And that sense of deep contentment that happens when you have pasadi, that leads to this more powerful, this more subtle, this deeper sense of happiness. And this is what is called sukha in this particular context. The word sukha is very, very broad. It can be used in many, many parts of the path. But in the context of meditation practice, that is what it refers to. The very profound, still happiness that comes together with the tranquility of the body and the tranquility of the mind. And it is that happiness that leads you into samadhi, leads you into the jhanas and all of those kind of things.
Eine Frage betrifft, was der Unterschied ist zwischen Piti und Sukha. Und das erste ist natürlich, die werden anders geschrieben, aber das ist nicht der Hauptunterschied. Es ist so, wie wenn man jetzt in der deutschen Sprache zum Beispiel Wörter wie Glück oder Freude nimmt. Es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang man die benutzt und in welcher, also mit welcher Bedeutung man sie in dem bestimmten Zusammenhang benutzt. Und es geht darum, wie sie genau jetzt in diesem Zustand benutzt werden, über das wir heute schon gesprochen haben. Und man könnte zu diesem Sutta noch viel, viel mehr sagen. Und die Zeiten für die Vorträge sind einfach zu kurz, um alles zu sagen. Und ein wichtiger Aspekt, der mir immer noch sehr am Herzen liegt und den ich jetzt heute noch gar nicht so betonen konnte, ist der, dass Sila, die Tugend, praktisch so eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Meditation sich entfalten kann. Es steht nicht in der Lehrrede darüber, wie lange man sitzen soll oder was genau man als Meditationsobjekt wählen soll und wie genau man das Meditationsobjekt beobachten soll. Aber es steht da, dass Sila die Voraussetzung ist für die Entfaltung der Meditation, und je besser und je klarer und je reiner unser Sila ist, umso mehr wird die Meditation sich entwickeln. Natürlich spielt es eine Rolle, wie lange wir sitzen, und natürlich spielt es eine Rolle, ob wir zum Beispiel zu einem Gebet gehen oder nicht. Aber die Hauptrolle spielt einfach, wie weit wir unser Sila entwickelt haben. Dann sind diese verschiedenen Formen von Freude und Glück sind die natürliche Folge davon. Die einfachste Form von Freude, die in diesem Zusammenhang beschrieben wird, ist Pramuja. Das ist so eine Freude, wie wir die auch aus unserem Alltag kennen, wenn das Leben leicht vonstatten geht, wenn uns die Sachen leicht fallen und wir haben das Gefühl, das Leben ist schön und wir springen so innerlich ein bisschen rum. Aber sobald dann etwas Unangenehmes passiert, dann werden wir da herausgerissen und haben andere Empfindungen. Wenn man diese Pramuja in der Meditation weiterentwickelt, dann ist die nächste Stufe von Freude, ist das, was Piti als Piti beschrieben wird. Und Piti ist etwas, das sehr intensiv sein kann, das oft auch intensiv im Körper empfunden wird, als ein körperliches Glücksgefühl. Das natürlich auch schon mal im Alltag vorkommen kann, aber hauptsächlich entsteht dieses Glücksgefühl im Rahmen der Meditationspraxis. Und es ist ein sehr starkes und heftiges Glücksgefühl. Und nach einer Weile ist es üblicherweise so, dass sich das ein bisschen setzt und dass es mehr zu einer inneren oder auch körperlich empfundenen Ruhe führt, das man Prasadi nennt. Das heißt, der Körper wird sehr stetig. Man sitzt da wie ein Felsen und hat das Gefühl, man möchte sich überhaupt gar nicht mehr bewegen, braucht sich nicht zu bewegen, sondern der gegenwärtige Moment ist so befriedigend, dass man einfach überhaupt nichts anderes möchte, als so weiter da zu sitzen. Und dabei klingt diese hohe Intensität von dem Piti, die legt sich dabei, klingt ein bisschen, aber wird weniger intensiver, aber mehr subtiler und auch stabiler und tiefer, dieses Glücksgefühl, und daraus entsteht das, was man dann als Sukha, das Glück, das man als Sukha bezeichnet. Das ist ein sehr tiefes, aber sehr ruhiges und friedliches Glück. Und das ist die Form von Glück, die dann tatsächlich letztlich in den Samadhi, in die Jhana hinein führt.
Okay. Good, good. Sounds very impressive. I hear you. That's great. Okay, so let's go on to the next one, which is a very similar one again. Could you explain the difference between rapture and joy in the sutta? We had just the same sutta again, and I think I already explained that. So the joy here is equivalent in that sutta to pamuja, which comes after non-regret, and then after pamuja comes the piti, which is here translated as rapture. But sometimes they're translated different ways, right? So it's all kind of a bit random with these things. So the joy is a kind of happiness that you can feel in ordinary life just from living well, whereas the piti, that's where it really, you start to get into the meditation feelings, the kind of strong bliss that you can feel physically and all this kind of stuff.
Die nächste Frage ist so ähnlich. Geht es darum, die englischen Ausdrücke Joy und Rapture nochmal zu differenzieren? Im Deutschen haben wir fast noch weniger Begriffe für Freude und Glück. Rapture kann man vielleicht auch mit Glückseligkeit oder so übersetzen. Aber als Samadhi sagt, das ist im Prinzip, was wir vorhin gesagt haben, dass die Joy, also die Freude, ist das, was Pramuja ist, das ist die erste Stufe, und Piti wird dann meistens im Englischen Rapture übersetzt, im Deutschen Glückseligkeit irgendwie, also ja, da fehlen mir manchmal auch die Worte dafür, weil es einfach im Deutschen nicht so viele verschiedene Nuance von Glück gibt in der Sprache.
Okay, so good. The next question is again a similar kind of thing again. Is the sequence in the sutta, the same sutta we've just been looking at, is the same in the Pali as the sutta in the Anguttara 6, number 10, which is a sutta we're going to have a look at later on during this retreat. And yes, it is exactly the same sequence. And it shows you how the suttas are so interrelated with each other. Right? They give you a slightly different angle on the same theme and to show you kind of how these various themes, how they integrate with each other, and how ultimately they make one kind of big jigsaw puzzle, one picture, integrated by all these little pieces, and that kind of is the Dhamma. And this is the beautiful thing about seeing the suttas in this, why you see that integration of all the various aspects of the path.
Die nächste Frage ist auch nochmal so ähnlich. Und zwar geht es darum, ob diese Abfolge von verschiedenen Faktoren die gleiche ist wie die Folge in einem anderen Sutta. I don't remember the number of the Sutta, aber ich glaube, ein Sutta, das später auch nochmal an die Reihe kommen wird. Und ja, es ist die gleiche Abfolge. Und es sind immer nochmal so leicht verschiedene Facetten, die da betont werden, oder verschiedene Blickwinkel, aus denen die Sache betrachtet wird. Man kann den Dhamma auch wie ein Puzzlespiel betrachten, wo die einzelnen Teile so ineinander passen und am Schluss bekommt man eben das ganze Bild dann.
Okay, so the next question is, dear Bhante, this morning you said that you prefer the translation for Satipatthana as application of mindfulness. Could you please explain again why? By what does one build up mindfulness in order to apply it then? Thank you, with metta. Okay, sure. So the idea is, if you read the Satipatthana Sutta, it says at the beginning of the Satipatthana Sutta, it says that it is done sampajano, it is done atapi, it is done satima, it is done vinaye loke abhidharamanasa. And these are all the qualities by which you apply the mindfulness, right? These are adjectives that describe how the practice is done. And one of the things that it says in there, it says satima. So you apply an existing mindfulness. You have to have mindfulness arisen before you can actually do the Satipatthana practice. And also, if you read the Anapanasati Sutta, of course, the important point here is that Anapanasati, the mindfulness of the breath, is Satipatthana, right? It is no different. In fact, it says at the very end of the Anapanasati Sutta, it says that if you practice Anapanasati in this way, you fulfill the four Satipatthanas. So that's all you have to do. If you watch the breath, you are doing the whole thing that you have to do. The whole path is kind of completed by just doing the mindfulness of breathing here. And what does it say in that sutta? It says at the beginning, having established mindfulness, satting parimukkam uppatapetva, having established mindfulness in front of you, then you do the mindfulness of breathing. The establishing of the mindfulness always comes first. And then you apply that mindfulness, and that is what is happening in meditation. So how do we give rise to mindfulness? And the way to give rise to mindfulness is in the long run, it is exactly what I'm describing now, that we have to practice the sila to a very profound level, including the mental aspects of the sila. And if you do these things long enough, then mindfulness will arise as a consequence. On a retreat like this, the way to give rise to mindfulness is to allow the mindfulness to arise naturally. Yeah, it is not really to apply willpower. If you apply willpower, you're going to tire yourself out and mindfulness is actually going to disappear eventually. So the idea is to do the opposite, to allow the mind to relax, to allow the mind to regain its energy. And to use those little things that give rise to mindfulness in the moment, the idea of enjoying the present moment, the idea of giving priority to the present moment, these are the kind of things that give rise to mindfulness here and now. In the long run, it is the sila that is going to give rise to mindfulness.
Die Frage ist nochmal eine Bitte um eine Erklärung für die bevorzugte Übersetzung für Satipatthana, dass es übersetzt wird als die Anwendung der Achtsamkeit oder die vier Anwendungen oder vier Arten, die Achtsamkeit einzusetzen. Die Erklärung ist, dass in dem Sutta, Satipatthana Sutta, am Anfang sollte Adjektive beschrieben werden, die alle praktisch voraussetzen, dass die Achtsamkeit schon da ist. Und dass es dann darum geht, wie die Achtsamkeit jetzt eingesetzt werden kann. Und das gleiche gilt auch für das Anapanasati-Sutta, das Sutta über die Atembetrachtung, die Anwendung der Achtsamkeit eben auf den Atem. Und am Ende dieser Lehrrede heißt es, dass wenn die Atembetrachtung auf diese Weise geübt wird, dass man dann alle vier Anwendungen, alle vier Satipatthana schon erfüllt. Das heißt, es gibt dann nichts auch nichts extra zu machen, sondern die normale Atembetrachtung ist eigentlich das, was hier gefordert ist und was ausreichend ist. Und das setzt alles voraus, dass die Achtsamkeit schon da ist. Und die Frage, wie entwickelt man die Achtsamkeit, das ist langfristig gesehen, ist es durch die Entwicklung der Sila, das heißt, dass man nicht nur mit den körperlichen Handlungen, die sprachlichen Handlungen, sondern vor allem auch den Geist in den Sila fest etabliert. Und das ist die langfristige Methode, die Achtsamkeit zu entwickeln, die wird sich dann ganz natürlich einstellen. Und kurzfristig zum Beispiel im Rahmen eines solchen Retreats wie hier, da ist es einfach hilfreich, dass man der Achtsamkeit die Erlaubnis gibt, oder die Möglichkeit gibt, dass sie entstehen kann, indem man ihr nicht im Weg ist, indem man zum Beispiel sich einfach entspannt zurücklehnt und den gegenwärtigen Moment den Vorzug einräumt, dass man Freude im gegenwärtigen Moment entwickelt, dass man die Aufmerksamkeit auf solche Dinge richtet, die diese Freude ermöglichen und die den gegenwärtigen Moment den Vorzug einräumen. Das ist die kurzfristige Möglichkeit, die Achtsamkeit zu entwickeln.
Okay, very good. So, there's one question here about the relationship between Nama Rupa and consciousness. I'm going to put that aside for now because this is really intricate and quite difficult to explain, and I'm feeling quite tired, to be honest with you. It's about 3 in the morning now in Perth, so I'm kind of catching up with me, the jet lag a little bit. I'm trying to think, but it's not very easy. So I'll do one more question, and then I think I'll call it a night after that. So the next one is, in Digha Nikaya 16, the Buddha wants his teachings to be practiced for the benefits of all devas and humans. Any idea? Why not for all beings? Why not for the animals, for the ghosts? And what about the hell realm beings and the asuras and the brahmas and all of these other beings? Was the Buddha a culturally speciesist? In other words, he was discriminating against certain species, right? So the animal, who cares about the animals and the ghosts? You're going to look after everyone else. That's the question here. So was he a speciesist? And I think I doubt it very much. I have a very hard time imagining the Buddha as a speciesist. I think the point rather is that if you try to teach a dog the Dhamma, the dog just isn't ready for the Dhamma, right? This is the problem. Okay, listen, dog, Four Noble Truths, right? I think that is really the point there. It's not so much that I think the Buddha, if he had been able to, he would have taught the ghosts and the animals and everyone else. It's just that there are certain beings that are able to appreciate the Dhamma and certain that are not. And if you are a ghost, you're wandering around, you're trying to kind of meet your basic needs, get enough food and all these kind of things, you're not really ready to hear the Dhamma when you're a ghost. Life is suffering. Yeah, I know life is suffering. Give me some food, right? Quickly, I'm really starving. That kind of thing. And that is the problem with all of these beings in these different realms. So really, it is the devas, not even all devas, right? But certain devas and the human realm where you have the ability to understand the Dhamma. If you are reborn as an animal, it's really tough, right? It's really harsh. And you might stay there for a long time, being reborn as this animal, then that animal, going around and round and round, never really finding a way out of this. And this is part of the problem of being reborn in the animal realm. And this is why it is very useful to avoid that, and to kind of, at very least, stay on as a human, or as a deva. A deva is also fine, because in the deva loka also, you find the Dhamma as well, which of course is it is one of the great advantages of being reborn in that particular realm. Okay.
Okay. Eine Frage für heute Abend noch. In der Lehrrede Digha Nikaya 16 heißt es, dass der Buddha seine Schüler auffordert, den Dhamma zu praktizieren zum Wohl der Devas und Menschen. Warum nicht zum Wohl aller Wesen? Es gibt ja auch noch andere Kategorien von Lebewesen, die Tiere, die Geister, die Dharmas und die Wesen in der Hölle und so weiter. Hat der Buddha hier bestimmte Gruppen von Lebewesen bevorzugt und andere benachteiligt? Ist er da irgendwie voreingenommen? Oder was ist der Grund dafür? Und die Antwort, glaube ich, ist einfach, nicht alle Wesen sind in der Lage, den Dhamma zu verstehen. Wenn man sich zum Beispiel vor seinen Hund hinsetzt und er sagt, Hund, hör zu, die vier edlen Wahrheiten, so und so, dann wird der Hund Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Und dasselbe gilt für Geister, die vom Hunger getrieben umherziehen und sonst überhaupt für nichts anderes einen Sinn haben. Und es gibt einfach nicht viele Formen von Lebewesen, die in der Lage sind, den Dhamma zu verstehen. Das sind bestimmte Devas, nicht alle Devas, aber bestimmte Devas und Menschen, die in der Lage sind, den Dhamma zu verstehen. Und darum geht es, dass man eben den Dhamma praktiziert für die Wesen, die in der Lage sind, ihn zu verstehen. Und es ist ein großes Glück, als Mensch geboren zu sein oder eben als Deva in einem bestimmten Bereichen, wo der Dhamma eben auch zugänglich ist.
Okay, very good. That's it for tonight. Your questions are going to be sitting here waiting for tomorrow, so we're going to continue that tomorrow. In the meantime, have a nice night, have a nice rest, and let's do the, just to finish off, let's do the Arahant Sammasambuddha.
Arahant Sammasambuddha Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhimademi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savakasango Sangang Namah.